So, liebe Leute, schönen guten Tag. Herzlich willkommen, ihr seid bei Schöner Glauben, mein Name ist Jason und heute sind ganz, ganz viele Leute mit dabei. Ich zähle momentan 19 Leute, das ist eine Premiere. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich stelle euch jetzt nicht alle vor, aber es ist mir eine Riesenehre, dass ihr alle da seid, um mit mir das Book Release von Gott kann auch nicht alles zu feiern. Und hätte ich jetzt so ein Board, würde ich jetzt so klatschen, so. Voll gut, schön, dass ihr da seid. Mega, mega. So Leute, ich habe ein bisschen was vor mit euch, wir feiern zusammen. Und zwar habe ich vor, dass einmal ich mit Lisa und Marco sprechen werde. Die sind nämlich vom Ruach Verlag und die haben das Buch lektoriert und haben den ganzen Entstehungsprozess begleitet. Dann würde ich euch tatsächlich noch ein bisschen was zu dem Buch erzählen. Und dann habe ich meine FreundInnen von Glaubensweite dabei. Und mit denen sprechen wir auch noch ein bisschen über die Inhalte von dem Buch. Und am Ende gibt es noch die Möglichkeit, ein Q&A zu machen. Und ich bin mal gespannt. Es gibt ein paar andere Leute noch hier. Also ganz paar. Ist voll schön, dass ihr alle da seid. Und fühlt euch frei, wenn ihr zwischendurch was einwerfen wollt. Macht das gerne. Und dann werden wir einen schönen Abend machen. Aber jetzt als allererstes, Lisa und Marco, voll schön, dass ihr da seid. Hey.
Hallo.
Hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend.
Ach,
ich freue mich ja persönlich auch sehr, hier zu sein, weil das bedeutet ja, dass das Buch Gott kann auch nicht alles tatsächlich Release feiern darf. Und das ist für mich wirklich auch ein persönliches Fest. Nicht nur für Jason.
Ja, definitiv. Hier, ich halte es in Händen. Das ist Wahnsinn.
Ich auch.
Ich leider noch nicht, aber bestimmt die Tage irgendwann. Wirklich.
Die Post wird ihre Arbeit erledigen.
Das kommt. Ah, ich sehe schon. Einige von euch haben es auch gerade in die Kamera gehalten. Sehr schön. Ja, es geht rum. Es ist unfassbar. Also als ich dann selber auch die zwei Pakete da bekommen habe, ich wohne im vierten Stock und als sie dann ungeklingelt haben und dann irgendwie meinst, nee, wir bringen das nicht hoch. Da musste ich sagen, ich habe mich wirklich beeilt, runterzukommen, weil ich ich hatte echt so ein bisschen die Angst, boah, was ist, wenn irgendwer deine Kiste mitnimmt? Das wollte ich nicht riskieren. Alles gut, sind auch alle da, aber genau, voll schön. Boah, Marco und Lisa, erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank, weil ihr habt das gewuppt mit mir zusammen und habt mir vor allen Dingen auch das Vertrauen gegeben, dass dieses Buch entstehen konnte. Vielen, vielen Dank. Und ihr habt unfassbar viel Arbeit reingesteckt. Also, das sieht man jetzt nicht, aber wenn man es in den Händen hält, es ist ja wirklich ein Schinken. Es ist ja echt so, dass da ein paar Seiten zusammengekommen sind. Und ich glaube gerade, Marco, ich glaube, von dir kam der Spruch, ich habe das so oft gelesen, ich könnte jetzt selber auch hier die Vorträge dazu halten. Gut, vielen, vielen Dank euch. Ich habe als erstes mal eine Frage, so wie das im Podcast so ist. Sag mal, was hat euch als Verlag, als Ruach dazu bewogen zu sagen, so diesem Buch verhelfen wir ins Dasein?
Also die Geschichte hat ja eigentlich vor Marco und mir angefangen, muss man ja dazu sagen. Ich glaube, das erste Mal, dass du mit jemandem über das Buch gesprochen hast bei uns, das war ja mit Tobias Sauer. Und da war schon so die Idee, kriegt man das hin, dieses Buch zu veröffentlichen? Wie kann das gehen? Und dann habe ich das bekommen, seit ich jetzt den Verlag leite bei Ruach jetzt. Und nicht nur, dass Jason einfach ein guter Typ ist und man weiß, okay, was Jason anpackt, das passt irgendwie. Es ist auch einfach ein Buch, wo wir inhaltlich auch einfach dahinter stehen und gut finden, dass es da ist. Und wo wir auch als Verlag jetzt schon ganz viel Feedback bekommen haben, sei mal dahingestellt, ob es immer nur positiv war. Oder eher ein, oh, ihr traut euch ja was. Aber wir haben auf jeden Fall als Verlag schon viel Feedback jetzt dafür bekommen. Wir haben viel Lob für den Titel bekommen, der ja von Jason selber ist. Das ist schön.
Aber im Grunde ist er auch sehr stark von dir, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, also das war mal ein Titel, den du als Vortragstitel mal gewählt hattest. Mhm. Und dann, glaube ich, waren Tobias und ich im Gespräch und haben gesagt, eigentlich, das muss da fett vorne draufstehen. Und dann hat Andi ja auch Andi Sonnhüter, der das Cover gestaltet hat, ein entsprechendes Cover dazu gestaltet, wo das wirklich schön vorne drauf knallt.
Ja, definitiv, das knallt mega.
Genau, aber warum wir das machen? Also unser Verlagsprogramm beschäftigt sich insgesamt mit christlicher Spiritualität und Achtsamkeit. Wir haben bisher viele so Reflexionsbücher vor allen Dingen im Programm, Sachen zum Ausfüllen, mit der Beschäftigung mit der eigenen Spiritualität. Und das Buch von Jason ist jetzt unser erstes richtiges Sachbuch. Deswegen ist das für uns auch eine Premiere. Wir sind aber ganz, ganz froh, dass wir damit jetzt angefangen haben und dass es einfach was ist, wo wir sagen können, ja, hier setzt sich jemand mit dem Glauben auseinander und soll anderen eine Inspiration sein. Und das ist was wir mit Ruach jetzt gerne unterstützen, weil wir einfach wollen, dass Menschen Glaube oder Spiritualität als Ressource für ihr Leben entdecken oder wiederentdecken.
Ich bin da mega dankbar für. Marco, magst du da noch was zu ergänzen?
Ja, was ich toll finde, ist, dass das natürlich bei uns seinen Platz gefunden hat, weil ich glaube und hoffe, dass wir da auch so ein bisschen eine Lücke schließen, so für Themen, für Bücher, für Anliegen, die sich vielleicht sonst nur schwer abbilden lassen in der, ich sag mal, schon bereits etablierten vom Verlagslandschaft irgendwie. Das finde ich sehr gut, weil das ist auf jeden Fall ein Buch und ein Thema, wo ich direkt von vornherein auch der Meinung war, das gehört gedruckt, das gehört gelesen, das gehört besprochen und diskutiert. Und wenn wir da einen Teil zu beitragen dürfen, umso schöner auf jeden Fall. Und ich fand es auch spannend, das habe ich, glaube ich, auch im Nachwort geschrieben. Wir haben irgendwann, da als, glaube ich, dein Podcast noch Freestyle-Projekt hieß, damals, ja, als wir noch alle Anfang 20 waren irgendwie, da haben wir schon mal über das Thema geredet, glaube ich. Und da waren wir nicht so hundertprozentig einer Meinung. Und deswegen dachte ich, das ist doch jetzt mal spannend, mal mehr als nur 5 Minuten mich damit auseinanderzusetzen und mal gucken, was der Jason wirklich damit meinte, so in aller Ausführlichkeit und Tiefe, was steckt da eigentlich dahinter, hinter diesem Wort Prozesstheologie?
Was hat's mit dir gemacht?
Erstmal würde ich sagen, das, was ich erwartet habe, ist, dass ich finde, wenn du so ein Thema angehst, dann würde ich so sagen, so nehme ich dich wahr, dann bist du halt sehr gründlich. Und dann erzählst du das aber auch so, dass es wirklich auch der letzte Depp, der sich damit nicht auseinandergesetzt hat, wie ich, das auch versteht und nachvollziehen kann. Und ich finde auf eine Weise, die gar nicht so von dir will, so ich erkläre dir jetzt übrigens, so ist es jetzt, ab jetzt, und so hast du das auch jetzt zu glauben, sondern eher, ich stelle das mal hier alles auf den Tisch, was ich mir so gedacht habe, was ich recherchiert habe, was ich gelesen habe, was andere Leute dazu denken, und dann denk doch einfach selber mal drüber nach, was ich jetzt dir hier so auf den Tisch gestellt habe. Und das finde ich eine sehr feine Art, mit so einem Thema umzugehen.
Ich habe das Glück, dass mit dir und mit Mira zwei Menschen, die ich unfassbar schätze in ihrer öffentlichen Theologie, so sage ich mal, dass ich euch beide gewinnen konnte, um Teil von diesem Buch zu sein. Mira, du mit dem Vorwort. Das Vorwort kann man mittlerweile auch, glaube ich, als Leseprobe lesen. Und ich weiß noch, als ich das Vorwort das erste Mal gelesen habe, wusste ich wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan? Es hat was mit dir gemacht. Mira, magst du mal kurz erzählen, wie war es für dich, das zu lesen? Und
ja, hey und hallo, ich habe mich gerade noch spontan dazu geschaltet. Das war jetzt für mich noch nicht von vornherein irgendwie geplant und bin gerade auch noch ein bisschen durch. Und ich versuche es gerade wieder so in meinen Kopf zurückzukriegen. Also es ist ja ganz oft, finde ich, mit theologischem Denken oder Denken so, dass man immer gleichzeitig sauer und erfreut ist, wenn jemand Worte für das findet, was in einem umherschwirrt, ohne dass man sich damit aber so auseinandersetzen konnte, das selber geschrieben zu haben. Also so in der Art oder dazu sagen. Und ich weiß, dass mich das zu dem Zeitpunkt enorm berührt hat, so was ich da hatte. Aber jetzt ganz, ganz konkret habe ich mich gerade einfach dazu gestaltet, weil so, oh Gott, was sage ich jetzt? Und hat aber wirklich echt, das hat so in mir gerührt, dass ich irgendwie auch die halbe Nacht nicht schlafen konnte. Ich kann jetzt aber gerade kein Zitat nennen. Ich kann jetzt nicht sagen, das war der eine Punkt oder das so, sondern wirklich die Quintessenz dessen und das, was Marco auch gerade gesagt hat, die Sachen, die so auf dem Tisch standen,
sich anzuschauen und zu sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, das würde ich, also diesen Prozess würde ich gern mitgehen und weitergehen und mir genauer anschauen. Und ich habe heute lange darüber nachgedacht, irgendwie kam mir der Gedanke zum Thema Ehre, also nochmal so Religion und Glaube, weil es gerade, es ist ja immer eh schwierig, aber so, ich finde es faszinierend zu beobachten, wie Menschen, die sich von Glauben, Gott, Jesus von Nazareth, alles angezogen fühlen und in der Lage sind, das, egal zu welcher Religion sie gehören, das in so eine enorme Weite zu denken und das auch brauchen und gar nicht mehr anders können. Und es auch das Gegenteil gibt. So. Und für mich war das ein Buch, was mir nochmal eine neue Weite auch eröffnet in einem Kontext, in dem ich noch nicht so firm bin wie, weiß ich, feministische Theologie oder sowas, womit ich mich dann die letzten Jahre schlagen ist ein falsches Wort, aber auch Neues entdecken durfte. Ja, vielleicht zu viel erstmal.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass das auch sehr Hand in Hand geht so ein bisschen. Also je mehr ich feministische Theologie lese, desto mehr habe ich das Gefühl, ja, das passt einfach auch sehr gut mit vielen prozesstheologischen Ansätzen. Lisa, ich hätte für dich noch die Frage. Ihr habt als Verlag jetzt ein theologisches Buch nochmal rausgebracht. Und ich finde es auch insofern ja krass, weil ich glaube, das Buch, das muss man ja wollen. Also warum glaubt ihr, dass das Buch an sich, gerade auch im Bereich Theologie, eigentlich noch zukunftsträchtig ist, dass man damit was reißen kann?
Mit Theologie allgemein oder mit Gott kann auch nicht alles?
Beides.
Also, was wir auf jeden Fall ja festgestellt haben, ist, dass es an deutscher Literatur, also nicht Literatur, deutsche Bücher zu Prozesstheologie ist eher Mangelware, würde ich sagen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagen kann, vielleicht haben wir hier eine Lücke entdeckt, wo es auch sich lohnt, etwas zu publizieren. Zumindest hast du, Jason, es ja geschafft, uns davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, das zu publizieren. Und anhand der Rückmeldungen merken wir, das Interesse ist auf jeden Fall da. Das ist auf jeden Fall was Schönes. Und es ist so wichtig, dass Theologie eben nicht, oder das ist zumindest meine Meinung, dass Theologie oder Religionswissenschaft nicht irgendwo weit weg von den Menschen passiert, sondern eben auch zugänglich ist. Und ich glaube, das ist was du wirklich mit diesem Buch geschafft hast, Jason, nämlich ein eher komplexes theologisches Konstrukt so zu schreiben, dass auch Nicht-TheologInnen ja einen Zugang haben. Einfach, weil sie sagen, ja, aber ich möchte mich mit meinem eigenen Glauben, mit Glaube allgemein beschäftigen und mich interessiert diese Perspektive. Und das ist, glaube ich, das ist eine weitere Stärke von diesem Buch. Also erstmal, das Thema ist eines, was noch nicht so viel beackert wurde, zumindest nicht in Deutschland. Und es ist leicht zugänglich. Und das, ja, finde ich zwei Sachen, die es eigentlich schon Grund genug sind dafür, dass es dieses Buch geben darf.
Vielen Dank dafür. Marco und wer sonst da antworten will, hätte ich noch eine Rückfrage. Und zwar, hat es aus deiner Sicht irgendwelche Aha-Momente gegeben oder vielleicht auch Widerstände? Ja, wo ihr das jetzt häufig gelesen habt, im Lektorat, habt ihr da irgendwo inhaltlich was gemerkt, okay, das geht mir auf oder das da habe ich Widerstände?
Gute Frage. Also Widerstände glaube ich eigentlich nicht so doll. Also das würde mir jetzt keine Stelle einfallen, wo ich so gedacht habe, oh je, da muss ich ja erstmal selber drüber nachdenken. Und zwar weil, genau aus dem Grund, den ich vorher schon so ein bisschen versucht habe zu skizzieren, weil du diesen Weg halt sehr gut baust, weil du diese Reise so stringent halt mit den Lesenden gehst, dass du das eigentlich alles total plausibel findest, erstmal in der Argumentation, dass du denkst, aha, hier fangen wir an und dann kommt das und dann landen wir irgendwie am Ende da. Das finde ich, das ist schon auch eine Leistung, wenn, also das wird ja wahrscheinlich so sein, dass viele Menschen dieses Buch auch lesen, die jetzt noch nicht super deep drin sind in Prozesstheologie und dem ganzen Denken, aber du machst es einem sehr einfach, da einzusteigen, auch wenn man da vielleicht noch nicht super tief ist. Deswegen glaube ich, gibt es erstmal nicht so dolle Widerstände. Ich würde sagen, so bei einzelnen Sachen, wo möglicherweise der eine oder die andere Widerstände haben könnte, da sind das natürlich auch Positionen, die mir jetzt auch so, also mir persönlich als Typ jetzt auch nicht so fremd sind, grundsätzlich irgendwie. Von daher würde mir jetzt, glaube ich, kein Beispiel so einfallen. Also was ich interessant finde, ist, dass du ja ganz viele oder dass auch die Prozesstheologie ganz viele von diesen Gedanken nimmt, die ich zu einzelnen Aspekten vielleicht hatte, weil da geht ja um das Kreuz, es geht um das Leid, es geht um die Bibel, es geht um Jesus Christus als Figur. Die hätte ich wahrscheinlich so oder so ähnlich eh vertreten, aber dieses, also daraus jetzt ein Gesamtkonstrukt, was in sich irgendwie so flüssig funktioniert, das ist ja die Leistung eigentlich an der Stelle, zu sagen, wie bringt man das jetzt alles in Einklang, ohne dass das sich nicht ständig selbst widerspricht.
Das freut mich sehr. Ich meine, dass wir beide auch nochmal das inhaltlich vertiefen werden. Da freue ich mich auch schon drauf.
Oh ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ja.
Das werden wir noch machen. Mit Jay und Hossa Talk. Genau, das freut mich voll. Ich habe ein paar Easter Eggs in dem Buch drin. Und,
also wenn ich darf, würde ich auch noch was zu den Aha-Momenten
sagen. Sorry, natürlich.
Also ich hab das Buch ja auch gelesen, noch bevor Marco das sozusagen übernommen hat. Also wir haben uns das Lektorat ja aufgeteilt. Ich habe sozusagen die erste Runde gemacht und Marco hat dann die, ich weiß nicht, zweite und dritte Runde. Wie viele, würdest du sagen, wie viele Runden waren es, Marco?
Ja, wahrscheinlich hinterher auch noch vierte und fünfte. Also, ja.
Genau, aber auf jeden Fall, ich hatte die erste intensive Runde mit dir gemacht, ja, Sonja. Und vorher, muss ich gestehen, wusste ich gar nichts von Prozesstheologie. Und von daher warst du auch mein Einstieg in Prozesstheologie. Und jetzt ist es ja auch schon etwas längere Zeit her, dass ich danach auch Gelegenheit hatte, mich noch mehr mit Prozesstheologie auseinanderzusetzen. Und ich muss sagen, für mich waren es auch gar nicht so viele Widerstände, weil ich erstmal so bei vielen Sachen gedacht habe, okay, hatte ich jetzt noch nicht so gehört. Aber interessant, dass Jason das jetzt so hinstellt und habe mich dann danach damit eher auseinandergesetzt. Es waren aber ganz viele Aha-Momente in dem Sinne, dass ich gedacht habe, okay, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Oder, das finde ich eine spannende Antwort auf die Frage, die ich auch schon in anderen Kontexten gehört habe oder diskutiert gesehen habe oder anderen dabei zugehört habe, wie sie irgendwas diskutiert haben oder aufgeschrieben haben. Und das fand ich, ja, deswegen ist es ein bisschen langweilig, dass wir hier stehen und gar nicht so sagen, ja, inhaltlich super streitbar können wir jetzt gar nicht so mitgehen. Aber ja, auch eine schöne Sache, dass, wie Marco vorhin schon gesagt hat, dass du das halt hinstellst und sagst, so, hier habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und jetzt macht euch doch mal mit mir Gedanken. Deswegen glaube ich, man kann eigentlich gar nicht so krasse Widerstände gegen dieses Buch haben, weil du den Leuten ja nicht aufzwingst, dass sie das jetzt denken müssen.
Ich habe versucht, zumindest eine gewisse Breite reinzubringen und auch zu markieren, wo da bestimmte, ja, offene Fragen sind oder wo es auch Probleme gibt an der Prozesstheologie. Und deswegen freut mich das sehr, dass du das so hervorhebst, auf jeden Fall. Ich muss auch da nochmal zurück sagen, ich habe sehr gute Erinnerungen an das Lektorat. Das ist ja nicht immer so, dass das gute Erfahrungen sind. Hör ich immer mal von anderen AutorInnen, dass das manchmal auch echt stressig sind. Und mit euch beiden, ich kann einfach nur sagen, Lisa, wo wir im Hafen 2 da gesessen haben in Offenbach und im Strandcafé und darüber geredet haben, es war wirklich immer eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre. Also von daher, wenn es andere AutorInnen gibt, die sich überlegen, Ruhe jetzt, der Verlag kann was. Das kann ich hier nur zurückgeben. Ja, vielen Dank.
Wo nämlich?
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Jason. Das Kompliment nehmen wir natürlich gerne an. An dieser Stelle sei auch erwähnt, erstmal vielen Dank natürlich auch, Jason, an dich, dass du so motiviert warst, an den Stellen dann auch ja nochmal nachzuarbeiten, manche Sachen dann doch nochmal umzuformulieren. Ich glaube, ich habe dich mit dem Thema Quellenangaben und Zitationsweisen ein bisschen vielleicht zur Weißglut getrieben an manchen Stellen.
Nee, gar nicht.
Aber ich bin froh auf jeden Fall, dass du diese Sachen alle gemacht hast. Und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, dass ja auch noch andere darüber gelesen haben. Also wir haben auch einige Menschen noch drüber lesen lassen, die sich das Ganze auch aus theologischer Perspektive angeschaut haben, die an mancher Hinsicht noch tiefer drin waren im Thema. Und denen sei an dieser Stelle auch gedankt.
Definitiv, die stehen hinten noch drin. Also ich finde, dass das Dankwort, da sind so ein paar witzige Sachen drin versteckt. Ich lese mal eine Sache vor, die sich nicht selbst erklärt. Und zwar ist da Andreas Sonnenhüter ist genannt. Ja, Andreas Sonnenhüter, vielen Dank für das fabelhafte Design des Buches. Diesmal wirklich. Die Geschichte dahinter muss ich hier erzählen, weil ich finde die stark. Und zwar ist es so, dass das Buch eine lange Geschichte hat. Ich glaube, ich habe das Ding 2017 wahrscheinlich angefangen zu schreiben. 2018 ungefähr war ich fertig. Und damals gab es mit Rolf Krüger die Idee, das Buch rauszubringen. Rolf Krüger wollte damals einen Verlag gründen und hatte unter anderem Andi Sonnenhüter dabei. Andi Sonnenhüter hat unfassbar viele Bücher im christlichen Bereich designt und ist unter anderem auch für das Grafikdesign von Hossa Talk und Worthaus verantwortlich. Und der macht einfach seine Sache sehr, sehr gut. Und ja, Andi und ich sind seit Jahren befreundet. Und ich habe damals also gesagt, also Rolf, wir können das gerne bei dir machen, aber ich möchte gerne, dass Andi das Design macht. Alles klar, Andi macht das Design. Okay, super. Jetzt ist dann dummerweise aber der Verlag von Rolf nie etwas geworden. Und ich habe dann gedacht, naja, meine Güte, was mache ich jetzt? Jetzt kriege ich dieses Buch nicht raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Verlag gibt, der dieses Buch rausbringt. Und dann habe ich einfach bei, ich weiß nicht, Book on Demand oder irgendwie so ein Kram gab's, wo man einfach die Bücher quasi wie im Copyshop einfach ausdrucken konnte, ohne ISBN-Nummer und alles, einfach ausdrucken. Dann habe ich das Buch ein paar Mal ausgedruckt und dann war aber die Sache, dass hinten dann schon der Satz drin stand, Andi, vielen Dank für das tolle Design. Das Problem war nur, dass Andi das Design nie gemacht hatte. Und irgendwann hat Andi dann dieses Manuskript in die Hand bekommen und habe ich gedacht, du hör mal, ich habe nie ein Design gemacht, wovon redest du? Und dann hat er dieses Buch gesehen, was ich da designt. Ich habe da selber grafikdesignmäßig da mich da ausgetobt und es ist eigenartig geworden. Und deswegen jetzt an die Sonnenhüter, vielen Dank für das Design, diesmal wirklich. Das ist ein Easter Egg, was drin versteckt ist. So, wenn ihr Bock habt, dann erzähle ich euch mal 5, 6, 7 Minuten ein bisschen was zum Inhalt. Ich habe da kurz was vorbereitet. Und dann, genau, ihr müsstet da jetzt theoretisch ein Bild sehen können, wo was abgeknibbelt wird. Kann mir irgendwer einen Daumen zeigen? Seht ihr was? Ihr seht was, perfekt. Das hängt auch ein bisschen zusammen mit dem Design des Buches. Gott kann auch nicht alles und da ist ja irgendwas in der Mitte abgerissen. Und es haben schon einige gefragt, ja, was steht denn da? Also das, was da abgeknibbelt ist, was ist denn da weggerissen worden? So, wir haben lange diskutiert. Ich weiß nicht, Lisa, was hat da am Ende den Ausschlag gegeben, dass man das Wort darunter nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du es noch? Was war der ausschlaggebende Grund?
Warum man das nicht sehen sollte?
Genau.
Naja, es hat sich nicht so ganz erschlossen, weil niemand diesen Satz so richtig so sagen würde. Aber die Aussage ist ja immer, eher Gott ist allmächtig, also Gott kann alles.
Ja.
Gott kann wirklich alles. So, und ja, du sagst ja, nee, der kann auch nicht alles.
Genau, und das Wort, was drunter wäre, wäre, also wirklich hätte nicht gepasst. Und echt wäre da eine Möglichkeit gewesen, aber das ist auch nicht so richtig stimmig gewesen. Deswegen haben wir gesagt, man deutet so einen Buchstaben an unter dem abgerissenen. So, und dann, Gott kann auch nicht alles. Aber ich fand diese Idee spannend, dass man sozusagen wie so ein Plakat, was man an die Wand zimmert, und dann reißt man irgendwie ein Stück da ab und findet eben das, was da drunter liegt. Und so ist für mich eben Theologie manchmal auch so ein bisschen was abknibbeln, was abreißen und gucken, was wirklich dahinter steckt. Und so ist das dann eben auch bei der Allmachtsfrage. Und im Buch gehe ich so ein bisschen die Geschichte, meine eigene innere Geschichte mit der Allmachtsfrage und mit der Frage nach dem Leid in der Welt. Und es ist eben so, dass für mich diese Frage besonders relevant wurde, als irgendwann, ich war Lehrer in Düsseldorf an der Schule und dann hat es ein Mädchen da gegeben, 7. Klasse. Ist schwer krank geworden, ist monatelang behandelt worden und dann ist die Sarah aber wieder gesund geworden und ist in die Schule gekommen. Und dann 2 Tage später, 2 Tage nachdem sie in der Schule war, ist sie aus dem Nichts dann auf einmal doch verstorben. Das war ein Riesenschock. Die komplette Schule war unter Schock und hat sich in der Aula getroffen. In der Aula, und da hat es einen Gedenkgottesdienst gegeben und jemand hat sich vorhin hingestellt und hat dann versucht, es zu erklären und hat gesagt, naja, die Sarah musste jetzt sterben, damit ihr alle das Evangelium hören könnt. Und ich muss sagen, es hat bei mir sehr, sehr viele Emotionen aufgewühlt. Dieser Tod von der Sarah, das war das eine. Das war für mich tatsächlich sogar der Anfang meiner theologischen, schriftstellerischen Tätigkeit tatsächlich. Ihr Tod war das erste Mal, dass ich einen Blog-Eintrag veröffentlicht habe, der ganz kurz war. Da ging es einfach nur darum, Sarah ist tot. Und das erinnert mich an einen Freund, der mal einen Autounfall hatte und gesagt hatte, während des Autounfalls sei sein Leben an ihm vorbeigezogen. Und er hat danach gesagt, dass das Leben war bis jetzt sinnlos und hat deswegen sein Leben verändert. Und ich möchte den Anlass von Sarahs Tod dazu nehmen, um mein Leben zu hinterfragen und aus meinem Leben was Positives zu machen. Blog-Eintrag zu Ende. Das war das erste Mal, dass ich jemals was rausgehauen habe. Aber Sarahs Tod, das war da in dem Kontext erklärt auf eine Weise, die ich furchtbar fand, die mir ganz viel Fieses ausgelöst hat. So, und dann habe ich mich auf eine Suche gemacht, was könnten Antworten sein? Und im Buch, da beschreibe ich dann, dass es eine andere Begegnung auch im Kontext von dieser Schule gegeben hat, nämlich mit Sally Perell. Kennt man vielleicht als Hitlerjunge Salomo. Und jetzt ist es so, Sally Perell, seine Familie ist im Holocaust umgekommen. Alle wurden umgebracht, seine Familienangehörigen. Und er hat nur überlebt, weil er gelogen hat und sich als deutscher Junge ausgegeben hat. So, und mich hat dieses Leid von diesem Mann sehr, sehr berührt. Er hat eine Lesung an der Schule gehalten, an der ich gearbeitet habe, und wurde dann im Rahmen dieser Lesung gefragt, Herr Perell, können Sie einmal sagen, was glauben Sie eigentlich, warum hat Gott diesen Holocaust zugelassen? Und er war so ein bisschen gewitzt, hatte ja auch keine Ahnung. Aber wenn ihr mal eine gute Antwort wisst, schreibt mir einfach. So, fand ich witzig und fand ich irgendwo auch herausfordernd tatsächlich, weil für mich ergibt sich daraus, dass egal, welche Antworten theologischer Natur mir unterkommen, es hat für mich immer diese Herausforderung, besteht es den Holocaust-Test? Also, könnte ich so eine Antwort Sally Perell schreiben? Der ist mittlerweile tot, kann ich sowieso nicht. Ich würde mich auch nie erdreisten, dem was zu schreiben. Aber für mich ist es so ein Gedankenspiel, dass ich immer denke, an eine Antwort, die ich da bekomme, ist es etwas, was am Ende ja den Holocaust-Test besteht. So, und dann habe ich verschiedene andere Sachen noch in die Hände bekommen. Unter anderem habe ich diesen Mann hier zu Gesicht bekommen, beziehungsweise sein Buch. Hans Jonas, der Gottesbegriff nach Auschwitz. Auch ein bisschen witzig, weil ich habe irgendwann mal in der Predigt von Rob Bell habe ich den Begriff Simsum gehört. Und es hörte sich irgendwie so sehr fancy an. Und dann habe ich das recherchiert. Simsum und wo kommt das her und so. Und dann bin ich auf Hans Jonas gestoßen, weil Hans Jonas hat dazu was gemacht und hat mit dieser Idee von Simsum die göttliche Allmacht hinterfragt. Weil Simsum bedeutet für ihn, zu Anfang der Welt hat Gott sich zusammengezogen und einen Hohlraum in sich geschaffen, so dass die Welt Platz hatte zum Entstehen. Das ist so die grobe Idee. Naja, und was hat Hans Jonas zum Leitproblem gesagt? Hans Jonas, ich möchte das kurz mal so erklären. Das Leitproblem wird bei Hans Jonas so ein bisschen so erklärt, wie man stellt sich einen Berg vor. Und den Berg musst du bezwingen, du musst den bewältigen. Das ist so ein bisschen wie das Leid und das Böse in der Welt. Du musst es irgendwie bewältigen. Und um den Berg hochzukommen, um das Leid zu bewältigen, hast du verschiedene Ressourcen. Also eigentlich soll Glaube soll eine Ressource dafür sein. Und jetzt kannst du verschiedene Sachen einpacken. Also so eine Regenjacke oder was zu essen, eine Flasche und so. Und jetzt sagt Hans Jonas, du hast theoretisch drei Sachen, die du einpacken kannst. Das ist die Güte Gottes, das ist die Allmacht Gottes und das ist die Verstehbarkeit Gottes. Und das Problem ist aber, dass der Rucksack, der ist zu klein. Da passen immer nur zwei Sachen rein. Eine Sache muss draußen bleiben. Und das hat für mich absolut eingeleuchtet, muss ich sagen. Weil ich habe so in meiner Vergangenheit dann geguckt, was für Antworten sind mir gekommen. Und ich habe gemerkt, es ist tatsächlich so, dass immer eine Sache draußen bleiben musste. Also zum Beispiel die Güte Gottes. Ich selber bin kalvinistisch aufgewachsen und einer der führenden Calvinisten heute auch noch ist John Piper. Der hat ein Buch geschrieben, in dem Mark Talbot zu Wort kommt. Und ich lese das Zitat mal kurz vor. Gott bewirkt alles nach seinem Willen, mit anderen Worten. Gott schafft es nicht nur, die bösen Aspekte unserer Welt für diejenigen, die ihn lieben, in etwas Gutes zu verwandeln. Es ist vielmehr so, dass er selbst diese bösen Aspekte zu seiner Ehre und zum Wohle seines Volkes herbeiführt. Und dazu gehört auch, so unglaublich und inakzeptabel es derzeit auch erscheinen mag, dass Gott sogar die Brutalität der Nazis in Birkenau und Auschwitz sowie die schrecklichen Morde an Dennis Rader und sexuellen Missbrauch eines kleinen Kindes herbeigeführt hat. So, wo ich sagen würde, das ist unfassbar krass, da dann zu sagen, okay, Güte Gottes? Nein. Also wenn mir jemand sagen würde, schau dir die Güte Gottes an, geh nach Auschwitz, guck's dir an. Das funktioniert nicht. Das erzeugt eine Dissonanz in mir, die ich nicht tragfähig finde. Also das hilft mir nicht, den Berg zu bewältigen, sondern da scheitere ich dran. Dann mit diesem Rucksack im Gepäck, mit diesem Gepäck im Rucksack scheitert mein Glaube. So, und es gäbe andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch, dass man die Verstehbarkeit Gottes außen vor lässt. Das ist so ein bisschen tricky. Timothy Keller, der hat ein Buch geschrieben, der sagt dann sowas wie, wenn Gott allwissend ist, warum sollte er dann nicht moralisch hinreichende Gründe dafür haben, Böses zuzulassen, die du dir nicht vorstellen kannst? So, die einfache Variante davon ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, Gottes Wege sind im höher als deine Wege. Und auch da würde ich aber sagen, es scheitert für mich Holocaust-Test. Also wenn man mir sagt, der Holocaust, da hat Gott gute Gründe, die verstehst du halt nicht, aber Gott hat gute Gründe für den Holocaust, ist für mich nicht akzeptabel, funktioniert für mich nicht. So, Tom Ort hat damals ein Buch geschrieben, das ist ein Prozesstheologe, und der nannte das die Mystery Card. So. Also dieses Verständnisproblem nannte er eben sowas, ja, das haut man dann eben mal so raus, wie so ein Joker, immer dann, wenn man nicht weiter weiß. Und ich finde es eben schwierig, ich komme damit nicht zurecht. Und ja, was ist die Alternative? Die Alternative ist, Allmacht neu zu denken. Und das ist eben Prozesstheologie. Und da habe ich einen kurzen Text jetzt aus dem Buch, der eben erklärt, wie Prozesstheologie Gottes Macht denkt, nämlich immer als geteilte Macht, als Zwangsmacht, als Überzeugungskraft. Und da geht es eben darum, dann zu sagen, ja, sowas wie der Holocaust, Gott konnte es nicht verhindern. Und genau, das würde ich jetzt kurz nochmal vorlesen. Der Hintergrund ist davon ein Bibelvers aus Offenbarung 3, Vers 12. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. So, ich lese einmal vor. Gott macht sich bei seinen Geschöpfen bemerkbar. Die Stimme Gottes ist vernehmbar. Einige AutorInnen der Prozesstheologie verbinden die Wahrnehmbarkeit der göttlichen Stimme mit der menschlichen Intuition. Diese Stimme ist wie ein Klopfen an der Tür. Das Klopfen steht bildlich für die göttliche Überzeugungskraft, während die Tür die menschliche Entscheidungsfreiheit symbolisiert. Gott tritt die Tür nicht ein. Gottes Bewegung zum Menschen macht irgendwo Halt, da sie die menschliche Freiheit nicht übergehen kann. Manchmal mag man sich zwar wünschen, dass Gott Türen eintritt, aber gerade dann, wenn sich hinter den Türen schlimme Dinge abspielen. Aber das Wesen von Gottes Liebe lässt nicht zu, dass Gott Türen eintritt. Gott klopft und dann liegt es am Menschen, die Türen zu öffnen und auf Gottes Klopfen zu reagieren. Geht der Mensch auf Gottes Klopfen ein, dann eröffnet das Möglichkeiten für Gott, in der Welt wirksam zu sein. Gott kann in einem Moment niemals der einzig bestimmende Faktor sein, da Gott seine Macht immer teilt. Gott handelt niemals einseitig. Ein Moment besteht immer aus Gottes Verben und der Reaktion der Schöpfung. Allerdings hat Gott die Möglichkeit, an jede Tür des Universums zu klopfen. So manche Tür wird geöffnet und erlaubt Gott, in dieser Welt aktiv zu sein. Unsere Perspektive ist oft nur auf das eigene Leben gerichtet. Wir erkennen in der Regel gar nicht, welche Zusammenhänge es gibt und welche Möglichkeiten Gott zur Verfügung stehen. Ich überspringe kurz. Dann: Gott hat immer mehr Möglichkeiten, als wir glauben. Wir kennen also die Grenzen dessen, was Gott möglich ist, überhaupt nicht. Wir können in die Vergangenheit sehen und dann vielleicht hin und wieder feststellen, welche Türen Gott verschlossen wurden. Wir können aber auch ahnen, welchen Weg Gott bereits gegangen ist. Stellt man die Frage, was Gott kann, könnte man etwa so formulieren: Die Welt, so wie sie ist, das ist, was Gott kann. Aber es ist nur, was Gott bislang kann. Gottes Möglichkeiten können wachsen. In der Prozesstheologie ist Gott kein dominierender Tyrann. Gott bedient sich nicht des Zwangs und der Gewalt, aber Gottes Wirken in der Welt ist voller Möglichkeiten. Gott ist ständig dabei, Neues zu schaffen und neue Wege zu finden, Zerbrochenes wiederherzustellen. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsstellen in dem Buch. Gott schafft immer neue Möglichkeiten. Genau. So, das mal einfach als Einführung, als ein paar Ideen. Und wenn ihr mögt, dann können jetzt mal die glaubensweite Crew könnte einsteigen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und heute das mit mir feiert. Daniel, Per, Sarah und ich weiß gar nicht, ob Ami da ist. Habe ich die gerade gesehen?
Ja, so guck mal, wer hier noch dabei ist.
Du hast eine Katze. Wer ist das?
Ja, das ist Feder. Und die ist immer sehr gerne auf dem Schrank rum. Naja.
Boah, Leute, ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich habe für euch als erstmal als Frage mitgebracht. Glaubensweite, da geht es viel um Dekonstruktion, um Leute, die mal evangelikal waren, fundamentalistisch und das irgendwie nicht mehr können und sich daraus entwickelt haben, wie auch immer. Und meine erste Frage ist, was denkt ihr, welche Rolle spielt eigentlich die Frage nach dem Übel, nach dem Leid in der Welt für Dekonstruktion?
Wer will anfangen?
Hau raus.
Also ich glaube tatsächlich, dass die Frage vielleicht nicht die relevanteste ist bei der Dekonstruktion, aber auf jeden Fall schon eine große Rolle spielt. Ich glaube, also gerade bei Hiob hatte ja auch so ein paar tolle Freunde, die mit sehr, sehr guten Ratschlägen und Erklärungen dahergekommen sind, die sich dann im Grunde genommen alle als falsch oder beschränkt erwiesen haben, die sie mal lieber bei sich hätten lassen sollen. Ich glaube, dass es tatsächlich im Glauben auch häufig passiert, dass Menschen in Gemeinden und Kirchen auch sehr, sehr viele Erklärungen für diese Frage erhalten, die aber sich in der Realität oder auch im eigenen Leben dann irgendwie nicht bewahrheiten oder nicht durchtragen. Und spätestens da glaube ich schon, dass da eine Dissonanz entsteht zwischen den Erklärungen, die man bekommt und dem, was man tatsächlich erlebt. Ich glaube aber auch, dass die Verhältnismäßigkeit im Sinne von, wenn Gott wirklich allmächtig ist, also teilweise geht es ja schon so weit, dass Menschen für Parkplätze beten oder wirklich die kleinsten Dinge als Gottes Fügung sehen.
Ja, wenn man in Köln geht, muss man das auch. Also das muss man noch mal ganz kurz dazu sagen.
Ja, eben. Hier genau,
in Wien geht es nicht für Parkplätze, aber in Köln macht das Sinn. Sorry.
Ja, genau. Und gleichzeitig sterben halt in Afrika oder anderswo Kinder am Hungerstod. Also das sind einfach Erklärungen, die früher oder später nicht tragbar sind und für die es, finde ich, in eher fundamentalistischen Kreisen keine alternativen Ansätze gibt.
Ja, also ich glaube, für mich war das so, dass ich mich gar nicht so sehr jetzt gefragt habe, warum gibt's, also was hat Gott jetzt irgendwie mit diesem Leiden zu tun? Sondern vielmehr sozusagen, warum machen wir eigentlich, also jetzt wir Christen oder wir evangelikale Christen damals, juckt uns das so wenig, dass es so viel Leiden gibt? Und warum irgendwie tun wir so wenig dagegen und haben aber sozusagen ständig, sozusagen, also versuchen oder sagen ständig, ja, Gott tut das, wir beten dafür, dass Gott etwas tut. Aber ganz oft passiert es ja gar nicht und wir selber sind eigentlich total passiv. Also genau, und vielleicht ist das eben so, wenn man, also ob das jetzt stimmt oder nicht, ob Gott nicht alles kann oder nicht, ist ja erstmal egal. Aber das Positive ist ja daran, dass es erstmal den Menschen in eine Handlung zwingt. Also ich kann nicht mehr an Gott etwa alles outsourcen und sagen, kümmere dich mal bitte um das ganze Leid. Ich habe ja jetzt gebetet, ich habe jetzt auch was dafür getan, dass weniger Leid passiert, weil ich kann halt nicht mehr drauf setzen, Gott wird es alles regeln oder Gott hat den vollen Plan und das Leid, das ist alles Teil dieses großen Plans. Ja, und ich glaube, das war zumindest für mich so die Gedanken, die ich jetzt damit verbinde.
Und ich würde da auch sagen, dass es nicht vorbeigeht. Also auch wenn man das dekonstruiert und rekonstruiert auf irgendeine Art und Weise, man bekommt ja nie eine wirklich befriedigende Antwort. Und es ist etwas, was man sich immer wieder stellt, sobald man mit Leid in Berührung kommt. Und ich denke, da erwarte ich jetzt viel von diesem Buch. Vielleicht gibt es irgendwelche Antworten, Ansonsten habe ich mir schon einige selbst zusammengesucht, aber das wechselt ja auch immer noch Situation und Lebensumstand. Aber ich verliere die Hoffnung nicht. Also Jasen, ich habe das Buch noch nicht. Ich hoffe, dass es da vielleicht noch was zu lesen gibt drin.
Es kommt. Ich glaube, die Schweizer Buchhandlungen haben hoch und heilig versprochen, dass sie es auch ausliefern. Ich glaube, dass für mich dieses Bild mit dem Berg und dem Rucksack, ich glaube, das hilft. Also ich glaube, am Ende gibt es eben ziemlich viel Baggage, was man an ich sag mal, Bullshit-Theologie mit sich rumschleppen kann. Und Prozesstheologie macht den Rucksack, glaube ich, ein bisschen leichter. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, glaube ich, dass in der Prozesstheologie Hoffnung recht groß geschrieben wird. Ja, also die Idee, Gott arbeitet immer, Gott wirkt ständig. Eine Sache, die mich ja sehr, sehr aufgeregt hat, ist immer dieses Reden davon, dass Gott eingreift. Weil ich damit immer verbunden habe, Gott ist irgendwo anders, weit weg und eigentlich nie da, außer von Zeit zu Zeit, um dann den Leuten, die vorne auf der Bühne irgendwelche tollen Zeugnisse erzählen wollen, dann, ne, Stories zu servieren. Aber in meinem Leben, ja, wo greift Gott ein? Und Prozesstheologie ist anders. Prozesstheologie geht davon aus, Gott wirkt immer. Und wir können immer in dieses Wirken einsteigen. Das hat mich auch sehr fasziniert. So, am Ende, glaube ich, bleibt in der Prozesstheologie keine Antwort in dem Sinn, sondern es bleibt vielleicht sowas, dass man davon sprechen kann, Gott kann versagen in dieser Welt, weil Gott nicht alles kann. Und vielleicht muss man dann sogar sagen, nicht nur, dass Gott versagt, sondern dass wir alle als Menschheit, als Schöpfung zusammen mit Gott versagen. Das ist immer noch schwer auszuhalten, aber ich glaube, dass es zumindest aus meiner Sicht ein einfacher Rucksack ist. Und ich sehe da Ressourcen, um im Glauben zurechtzukommen und weiterzukommen. Mir hat das sehr geholfen, tatsächlich. Aber
ich würde noch einen Punkt ergänzen wollen, weil du vorher John Piper und Talbot angesprochen hast. Ich finde, es sagt auch schon relativ viel aus, dass gewisse Strömungen bereit sind, an der Güte Gottes zu rütteln, aber nicht bereit sind, den Allmachtsgedanken mal irgendwie umzudefinieren oder umzudenken. Also ich finde, das sagt schon wirklich sehr, sehr viel aus. Und ich kann mich mal daran erinnern, in einem Vortrag hat Sigi Zimmer mal auf die Frage hin, warum bist du Christ, in einem Satz geantwortet, weil Gott Liebe ist. Und da würde ich tatsächlich mitgehen. Also wenn für mich in meinem christlichen Glauben eine Sache nicht irgendwie unbestreitbar ist, dann ist es dann eben der Aspekt, dass Gott Liebe ist oder gütig ist. Und dann bin ich bereit, eher die anderen beiden Punkte, die du genannt hast, Verstehbarkeit oder eben den Allmachtsgedanken zu hinterfragen. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, an der Güte Gottes zu rütteln, dann nehmen wir uns unsere zentrale und auch die frohe Botschaft letztendlich, weil dann sehe ich im Grunde genommen keinen Grund mehr, um Christ zu sein, wenn diese Theologie da richtig sein sollte.
Was denkt ihr, was ist die Herausforderung, wenn man jetzt in so einer Dekonstruktion steckt, wenn man Glaube entwickelt, was ist die Herausforderung, eine offene Theologie zu entwickeln?
Wie lange hast du Zeit? Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist ja ein Fass ohne Boden. Also einerseits geht es einfach um das Eingemachte. Es geht um mich als Mensch, um alles, was ich geglaubt habe, gedacht habe, es ist richtig. Ich bin von klein auf so indoktriniert worden, wollte ich gerade sagen. Aber halt, ja, das war halt die Erziehung, die ich genossen habe. Und wenn das plötzlich anfängt zu wanken, dann stellt sich mein ganzes Leben in Frage. Und es stellt sich auch in Frage, habe ich mich richtig entschieden zum Beispiel? Bin ich gute Wege gegangen? Und vor allem auch, was ist dann zukünftig? Also wo werde ich irgendwann enden? Und ich glaube, das kann einen gesunden Menschen ins Wanken bringen, aber es gibt doch auch im Leben ganz viele Situationen, wo es halt eben dann auch noch um Krankheit geht, es geht um Verlust, es geht vielleicht die erste Liebe, die kaputt geht oder irgend sowas. Und spätestens dann ist ja wirklich einfach alles weg. Und ich glaube, das kann Menschen wirklich an existenzielle Probleme anführen. Und mich ärgert das auch immer so ein bisschen bei Glaubensweite. Das ist unser Thema, Dekonstruktion, auch Rekonstruktion. Und wir haben so oft mit Menschen Kontakt, die durch Dekonstruktion wirklich eigentlich ans Limit kommen, die ans richtig Bodenlose hinkommen und nicht mehr wissen, wohin sie sollen, was der Ausweg ist. Und ich merke, dass ich da manchmal auch etwas sprachlos bin, Und ich finde es irgendwie tröstlich, wenn ich weiß, dass Gott vielleicht halt eben auch ein bisschen sprachlos ist. Also es gibt manchmal einfach keine Worte. Und ich finde es auch, ich habe morgen eine Beerdigung, mein Großonkel ist gestorben und ich finde es so, ich weiß genau, morgen werden irgendwelche Leute kommen und die wissen dann nicht, was sie sagen sollen. Und manchmal ist es halt eben auch gut, wenn es einfach keine Worte für etwas gibt. Und diesbezüglich gefällt mir der Gedanke, dass Gott seine Allmacht aus dem Rucksack nehmen darf und dass man das irgendwie mit Güte und Liebe füllen darf. Weil das trägt schlussendlich.
Ich glaube, der Allmachtsgedanke gibt ja auch so ein Gefühl von Kontrolle. Kontrolle über das eigene Leben, Kontrolle über die Situation. Und in dem Moment, wo man den Allmachtsgedanken loslässt, zumindest so in der traditionellen Sicht, verliert man eben auch an Kontrolle. Und ich vermute mal, dass das ein riesiger Knackpunkt ist, warum sich auch so viele wehren, Allmacht irgendwie in Frage zu stellen, weil sie Angst haben, Kontrolle zu verlieren, weil sie Angst haben, einfache Antworten zu verlieren, nicht mehr sprachfähig zu sein. Die Erklärungen, die man irgendwie seit Jahren gehört hat, die einfach mal zu hinterfragen. Und ich glaube, Thorsten, du hast das mal gesagt. Manchmal sind klipp und klare Ansagen auch wirklich notwendig in Gefängnissen, in Brasilien, in der Favela oder so. Da bringt es nichts, mit einer liberalen Theologie daherzukommen und von Liebe zu reden und von Freiheit und was weiß ich was. Aber ich glaube, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist das Gefühl von Kontrolle mittlerweile der Erkenntnis geweicht, dass es sich dabei um eine Illusion handelt. Und das einfach mal einzugestehen, tut unfassbar weh, ist aber vielleicht auch ein Ausweg aus der Enge dieser Theologien.
Ja, Thorsten, möchtest du reagieren darauf?
Nicht stimmt. Irgendwann habe ich sowas gesagt und wird das so sehen und du hast recht. Also gut.
Ich muss vielleicht dazu sagen, Thorsten und ich haben vorhin ungefähr 90 Minuten Podcast über Prozesstheologie und so weiter aufgenommen. Was soll ich sagen? Es war der Podcast meines Lebens. Und es hat so viel Spaß gemacht, wirklich abzunörden und der kommt bald raus. Könnt ihr euch freuen. So, an der Stelle, vielen Dank für eure Beiträge schon mal. Und ich würde die Runde jetzt wirklich komplett aufmachen. Also, wenn ihr Kommentare, Fragen, wenn ihr was zu beitragen wollt, also fühlt euch auf jeden Fall frei. Das wollte ich schon mal hier gesagt haben. Habt ihr irgendwelche Dinge, die euch oben aufliegen, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne einbringen?
Vielleicht nochmal so grundsätzlich, Jason, kannst du so formulieren, was dein Hauptanliegen ist mit dem Buch?
Im Grunde ist auf einer Metaebene mein Buch ein Versuch, die Prozesstheologie in den deutschsprachigen Diskurs einzubringen. Meine Beobachtung war, dass TheologInnen, die prozesstheologische Bücher geschrieben haben, in der Regel extrem schwer zu lesen sind. Also der Begründer des Prozessdenkens, Whitehead, das ist ein Physiker gewesen. Hammer. Also das zu lesen, ist krass. Und dann gibt's, was weiß ich, Walter Faber in Deutschland, der hat ein Buch über Prozesstheologie geschrieben. Alter Falter, ist echt harte Lektüre. So, oder weiß ich nicht, hier Michael Welker oder so, der hat auf seiner Website, ist ein Professor aus Heidelberg, glaube ich, der hat texteweise über Prozesstheologie auf seiner Website, kann man sich alles durchlesen. Aber das versteht einfach keine Sau. Also es ist echt hammerhart zu lesen. Und da habe ich mir gedacht, nee, das geht nicht, weil die Inhalte sind unfassbar relevant. Aber es muss einfach in einer Art und Weise verpackt sein, die zugänglich ist. Und das war so ein bisschen mein Anliegen. Und wenn man es noch ein bisschen konkreter machen will, ich leide tatsächlich daran, dass es viele Menschen gibt, wie ich, die aus fundamentalistischen Bezügen kommen, die aber extrem darunter gelitten haben und dann einfach da rausgehen und dann aber so ein bisschen in der spirituellen Wüste landen und durch diese Wüste irgendwie nicht durchkommen. Und Glaube dann verloren geht, weil einfach keine anderen Konzepte dagegen gesetzt werden. So der Weg zurück, der geht nicht, also funktioniert einfach nicht. aber dann ist da nichts mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass Prozesstheologie für solche Menschen ein hilfreicher Ansatz sein kann. So, ich habe mit Thorsten heute lange darüber gesprochen und fand den Gedanken sehr spannend, dass im deutschsprachigen Raum, dass es eine parallele Entwicklung gegeben hat. Also wo viele TheologInnen eine ähnliche gedankliche Reise, wie das in der Prozesstheologie in Amerika stattgefunden hat, wie die das machen. Aber sorry, not sorry, deren Bücher sind auch nicht viel einfacher zu lesen. Es ist einfach so. Und deswegen brauchst einfach Übersetzung. Und das ist der Grund, warum ich Schöner Glauben mache, um Theologie, die ich wirklich gut finde, aber einfach nicht massentauglich ist, das irgendwo in einer Art und Weise ja zu verpacken, die zugänglicher ist. Das ist die Idee. Ja, coole Frage. Vielen Dank, Doro.
Coole Antwort, sehr nachvollziehbar. Und ich finde es wirklich super. Ich meine, das Buch habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe ja schon manchmal auf deinen Podcast reagiert und ich habe das heute noch meinem Dogmatik-Prof habe ich noch mal von dir erzählt. Er soll das auch mal hören. Ich finde es wirklich richtig gut, was du machst.
Vielen, vielen Dank.
Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Inwiefern ist Prozesstheologie ein Thema in der deutschen theologischen Wissenschaft? Also, dass es dafür keine Lektüren gibt, vor allem nicht für das normale Fußvolk, in Anführungszeichen, das haben wir bemerkt. Aber ist das überhaupt ein relevantes Thema in der Wissenschaft oder wird das da auch übergangen?
Ich ergänze die Frage und leite sie weiter an den Herrn Dietz, der da ist. Die Ergänzung der Frage ist, wann spricht eigentlich Worthaus über Prozesstheologie?
Also, das hatten wir ja vorhin im Podcast schon versucht zu beantworten. Die deutsche systematische Theologie evangelischerseits hat sich kaum oder gar nicht mit Prozesstheologie beschäftigt. Das ist in der katholischen Theologie stärker. Da gibt es Menschen, die da stärker drauf eingehen und reagieren. Es hat ganz unterschiedliche Gründe. Irgendwo der gewichtigste ist schon, die deutsche systematische Theologie ist sehr stark mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigt, arbeitet sich immer wieder ab am Weg von der Aufklärung bis in die Gegenwart. So, und jetzt haben wir in Deutschland mit Kant und Idealismus und Schleiermacher und anderen sehr gewichtige Spuren, die werden immer weiter vertieft. Die Prozesstheologie geht in manchen Fragen ähnliche Wege, sie geht aber manchmal mit leichterem Gepäck, auch ein bisschen eleganter, auch manchmal ein bisschen radikaler. Und aus der Sicht der deutschen Geschichte ist das irgendwie so komisch, so, und dann lässt man es lieber links liegen und sagt, ja, es ist für Amerikaner. Ich finde es nicht schlau. Ich finde, Prozesstheologie sollte man hier wahrnehmen in Deutschland. Das ist ein spannender Ansatz, das ist ein offener Ansatz, das kann man weiterentwickeln. Ich halte es auch gerade für Menschen mit echten Ambitionen, aber letztlich kein halbes Leben zur Verfügung, um das alles zu lesen, für einen sehr guten Quereinstieg in ganz wichtige Fragen und würde es jedem raten, jeder, der hier noch nicht ganz sicher ist, ob er es lesen sollte, doch sollte er, sollte sie. Ist echt richtig gut, was Jason daraus gemacht hat.
Jason, darf ich das kurz ergänzen? Ich habe noch eine methodistische Perspektive. Ich studiere teils in Reutlingen an der methodistischen Fachhochschule. Und in Reutlingen ist es tatsächlich ein bisschen ein größeres Thema. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sehr viele Prozesstheologen und Theologinnen Methodistinnen sind.
Ja.
Also Catherine Keller Ort ist Nazarene, aber es ist westlianische Tradition.
John Cobb, Methodist.
Genau, also ich glaube, dass deutschsprachig bekommt das. Also ich habe auch tatsächlich, unser Bischof in Pension hat mich darauf aufmerksam gemacht, der hat mit Cobb zusammen studiert. Und ich glaube, das ist schon je nach Ort, wo man ist, mit welchen Menschen, ist das schon ein Thema. Aber es ist halt schon eine Hürde dann. Also ich habe mir dann auch das Cobb-Buch mal gegeben, einfach Prozesstheologie heißt das, und es ist schwierig. Also da liest man zwei Seiten und dann braucht man einen halben Tag zum Verdauen mindestens. Also ja, ich habe es schon tausendmal gesagt, ich freue mich sehr auf dein Buch. Ich verspreche mir davon sehr viel.
Cool, cool, vielen Dank.
Ich möchte mich nochmal anschließen zum Thema Sachen leichter lesbar runterzubrechen. Nur weil etwas leichter lesbar gemacht wird, ist es nicht die härtere Arbeit, das zu machen. Also ich empfinde das selber beim Schreiben als, ich könnte Sachen zusammenbrechen für die Kolleginnen und Kollegen, die dann sofort wissen, wovon ich rede. Und das Versuchen, in eine Breite zu ziehen, wo auch immer die anfängt oder aufhört, ist ein Kraftakt, den ich gut nachvollziehen kann und wofür ich sehr dankbar bin. Also Ich glaube jetzt nicht, dass ich dein Buch jetzt einfach irgendeiner säkularen Freundin in die Hand drücken könnte und sagen könnte, nimm mal, passt schon, kriegst du mit. Also du brauchst auch dafür schon mal, fängst du von einer anderen Base an, wenn du an Mount Everest gehst. Also du fängst nicht unten an, also du musst schon so ein Basislager ein bisschen weiter höher sein, das schon. Aber das ist das, was ja, einfach weil ich es nachvollziehen kann. Und das Zweite mit dem Nachvollziehen ist ja auch das, also ich glaube, dass ja auch Theologie mal viel über uns selber aussagt. Ich hatte von meinem Professor Michael Wolter, der hatte mal so einen lustigen Vergleich gemacht zu den Jesus-Büchern. Also jeder, der ein Jesus-Buch schreibt, schreibt mehr über sich selber als über den lieben Herrn Jesus. Und das kann man oft im Titel dann sehen, so, ich bin Jesus von Nazareth. Und dann steht am anderen Ende des Buches der Verfasser. Und das würde ich für mein eigenes Schreiben auch mit reinnehmen. Aber das sagt ja auch was darüber, ja. Und da möchte ich zum Schluss Dorothee Sölle zitieren, die das dann nochmal auf Latein runtergebrochen hat, in einem unglaublich charmanten Interview. Also Allmacht, Omnipotenz. Welcher Teil der Menschheit wünscht sich das denn? Ja. Und was sagt das über das theologische Gebaren auch aus? Ja. Und das lasse ich frei. Das könnt ihr alle beantworten, wie ihr möchtet. Und googelt mal Dorothee Sölle Interview. Charmant alle. Kann man sich gut nochmal angucken. Und ich kann das Bedürfnis nach Allmacht in der Schwäche heraus verstehen, wenn man sagt, ich muss an etwas oder jemanden glauben, der diesen Zustand, in dem ich mich gerade in absoluter Leere, Schmerz, was auch immer befinde, mich da rausholen oder mich da geborgen wissen. Aber ich glaube, dass Allmacht auch sehr häufig etwas ist, was etwas aussagt über die Leute, die sie predigen, die eigentlich sehr gerne an ihr partizipieren würden. Das merke ich in Österreich so auf Politebene auch sehr häufig, dass man das Gefühl hat, ja, ich möchte, dass Gott König über Österreich ist, aber wenn der König ist und ich ein Königssohn, dann habe ich hier auch was zu sagen. Ja, also jetzt verrenne ich mich ein bisschen. Aber ich finde, man darf an der Allmacht rütteln, vor allem, wenn wir auch vor einem Kreuz stehen.
Sehr schön. Liebe Leute, es war mir ein Fest. Ich würde jetzt hier einmal ein Komma machen und die Aufnahme zumindest schon mal beenden. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und mitgenommen acht habt. Und die Menschen, die das hören, viel Spaß beim Buchlesen oder beim Podcast hören. Hoffentlich kommen wir darüber online ins Gespräch. An Ruhe auch nochmal danke an Lisa besonders fürs Lektorat, an Marco und Mira für eure, ja, geht zurück, für euren Beitrag. Tolles Vorwort, tolles Nachwort. Super Begleitung. Vielen Dank euch. Und vielen Dank euch, dass ihr da wart und diese Book-Release-Party mit mir gefeiert habt. Es war mir ein Fest. Vielen Dank euch. Sehr schön. Okay, vielen Dank. Ich bin noch ein paar Minuten hier. Würde sagen, ich mache die Aufnahme jetzt nicht mehr. Stopp.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.